Vater, wir danken dir von Herzen für Weihnachten. Wir danken dir von Herzen für die Botschaft, die mit Weihnachten verbunden ist. Dass trotz aller Dunkelheit am Ende das Licht siegt. Dein Licht, das du uns mit Jesus geschenkt hast. Ein Licht, das nicht mehr verlöschen kann, das niemand mehr auslöschen kann, weil es das stärkste Licht ist. Und Herr, und so beten wir, dass dieses Licht in uns selber wirklich brennt. Vielleicht auch heute Abend wieder neu entzündet wird, heute Nachmittag. Dass wir etwas von der Kraft von diesem Licht spüren, neu spüren, vertrauen. Und dass wir dich erleben dürfen, auch in einer dunklen Welt. Danke, dass du der Sieger bist. Und danke für Weihnachten. Amen. In einer Anzeige der New York Times hieß es einmal, die Bedeutung von Weihnachten ist, dass Liebe triumphiert und dass wir in der Lage sein werden, zusammen eine Welt zu erschaffen von Frieden und Einheit. Wie geht es euch dabei, wenn ihr sowas hört? Sowas hören wir heute oft, nicht wahr? Aussagen wie diese sind eigentlich sehr beliebte Aussagen. Das Problem dieser Aussage ist nur was? Es ist keine Weihnachtsbotschaft. Das ist keine Weihnachtsbotschaft. Ja, lasst uns alle an die Hände fassen, uns ein bisschen mehr lieb haben und die Welt wird schon funktionieren. Das ist eine Pseudo-Weihnachtsbotschaft. Wer so redet, verkennt die wirklichen Probleme, die es gibt. Es ist wahr, es spricht zwar von einer gewissen Hoffnung, aber nicht von der Hoffnung, auf die wir hinweisen zu Weihnachten, der Hoffnung, an der wir festhalten. Wir Menschen werden nie in der Lage sein, diese kaputte Welt zu flicken und sie wieder zum Laufen zu bringen. Und wenn wir diese Botschaft predigen können, dann doch gerade zu Weihnachten. Und Jesaja sagt es sehr deutlich. Die Botschaft der Hoffnung liegt einzig und allein in einem Kind begründet. Die Botschaft der Hoffnung ist das Wunderkind von Weihnacht. So habe ich es genannt. Die Botschaft der Hoffnung ist das Wunderkind von Weihnacht. Die Hoffnungsbotschaft für diese Welt heißt, ihr Lieben, Gott wurde Mensch. Einer von uns. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Und wann war es? Vorgestern waren wir noch auf der Post gewesen und habe den Zeitungsstand dort gesehen. Und wie es typisch ist dann zu Weihnachten, da gibt es ja einen Klatsch und Tratsch, den du überall lesen kannst. Aber dann in einer recht renommierten Zeitung, schönes großes Bild von Jesus, darüber die große Aufschrift Wunder und darunter klein, wer glaubt denn sowas? Ja, das stimmt. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Die Welt hat das auch erkannt. Das ist eine Wahnsinnsbotschaft. Das ist eine unglaubliche Botschaft. Aber das heißt doch nicht, dass sie nicht wahr sein kann. Die Frage an uns ist auch, können wir dieses Unglaubliche glauben? Können wir das selbst wirklich glauben? Ich denke, wer mit einer Offenheit die Dinge prüft und nicht einfach nur eine christlich-kritische Haltung übernimmt, kann sehr wohl die Chance bekommen, zu erkennen, wie einzigartig das ist, was uns geschenkt wurde. Eine unglaubliche Wahrheit. Nur ein einziges Mal geschehen und sie wird auch nie wieder geschehen. Das wird die Welt nur einmal hören. Gott wurde Mensch. Aber das Schöne daran ist, sie ist eine ewige Botschaft. Das ist eine unumkehrbare Botschaft. Die kann niemand mehr löschen. Die ist geschrieben für die Ewigkeit. Womit gibt nur dieses Kind, dieses Jesuskind, uns Hoffnung? Zwei Dinge, die ich gerne betonen möchte. Durch sein Licht und durch seine Verletzlichkeit. Sein Licht und seine Verletzlichkeit. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte den Text aus Jesaja 9,1, wer es erkannt hat, das ist auch der Text, der hier steht, das passt gut zusammen, möchte ich uns den Zusammenhang zu diesem Text auch lesen, wenn das funktionieren würde. Dann dürft ihr gerne mitlesen aus Jesaja, den Vers noch davor, Kapitel 8, 23 und dann danach 9 bis 6. Je nachdem, welche Bibel ihr habt, gibt es eine andere Verszählung. Aber das ist nur um ein Vers, was es dann verrutscht. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er in früherer Zeit in Schmach gebracht das Land Sebulon und das Land Naphtali, so wird er hernach zu Ehren bringen den Weg am Meer, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihrer Treiber zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhen dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift wird, verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das Kind der Hoffnung, ihr Lieben, gibt uns Hoffnung durch das Licht in unserer Dunkelheit. Was wir hier lesen in Jesaja 9, ist eine der erstaunlichen Prophezeiungen der Bibel über das Kommen Jesu in diese Welt. Dass ein Kind geboren werden soll. Ein Kind, das den Lauf dieser Welt verändern wird. Und das Erstaunliche daran ist, das ist fast 700 Jahre oder fast ein Jahrtausend alte Prophezeiung, bis sie erfüllt wurde. Fast 1000 Jahre. Hier wird Weihnachten prophezeit. Und unser Text beginnt mit einem Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von Finsternis bedrängt ist. Und das ist ein entscheidender Hinweis dafür, dass sich hier etwas ändert. Hier soll ein Wechsel stattfinden von dem, was vorher gewesen ist. Und um zu verstehen, was sich hier ändern muss, lohnt es sich auch mal reinzugehen, zu schauen, was wird denn davor beschrieben? Was soll sich denn ändern? Und da erscheint ein sehr, sehr nüchternes und düsteres Bild. Schon mal vorab als Warnung. Die Verse, zwei Verse davor heißt es, sondern sie werden im Lande umhergehen, hart, geschlagen und hungrig. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie zürnen und fluchen ihrem König und ihrem Gott. Und sie werden über sich blicken und unter sich die Erde ansehen und nichts finden als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finster. Autsch. Ich weiß nicht, ob man noch viel mehr Dunkelheit beschreiben kann, als mit dem, was Jesaja uns hier wiedergibt. Was für eine düstere Zeit. Israel durchlebt eine sehr dunkle Zeit, eine Zeit ohne Hoffnung. Wir lesen von einer Hungersnot. Sie waren belastet mit sozialen, psychischen Problemen, Ungerechtigkeiten und liefen, so hört man das im Text raus, liefen wie wirr und wild umher. Sie schauen zu ihren Führern, sie schauen zu ihrer Regierung, zu den Menschen, die vorangehen müssten. In der Zeit, sie schauen zu ihrem König. Sie schauen zu den Intellektuellen, zu den Wissenschaftlern ihrer Tage. Aber da ist niemand. Da ist niemand, der Lösung wirklich bringt, der Befreiung bringt, der helfen könnte. Da ist eine Sackgasse. Und sie sind so verzweifelt, dass sie zornig werden. Zornig auf ihre Führer. Und sogar zornig auf Gott. Weil aus ihrer Sicht alle versagt haben. Selbst Gott lässt sie im Dunkeln sitzen. Sie suchen Hilfe, wo sie nur können. Und wie fällt die Antwort auf der Suche nach Lösung zu ihren Problemen aus? Sie schauen nach oben, sie schauen nach unten. Und je mehr sie auf die Erde blicken, umso dunkler wird's. Trostlosigkeit, Entmutigung, Hoffnungslosigkeit. Ein unglaublich nüchternes Bild. Aber ihr Lieben, das ist die Ausgangsbotschaft von Weihnachten. Erst einmal die Realität sehen, wie sie ist. Und sie auch so darstellen und auch erst einmal ertragen. Die Juden haben in ihrer Geschichte viel gelitten. Und die Zeit, die Jesaja hier beschreibt, das ist eine Zeit, wo Israel ein geteiltes Reich war. Und 732 vor Christus gab es einen assyrischen König, der hieß Tiglath-Pileser, der das Nordreich Israels überfiel und gefangen nahm, ins Exil führte. Für das Nordreich, das hier in dem Text nur erwähnt wird mit zwei Stämmen, nämlich mit Sebulon und Naphtali, begann dort die assyrische Gefangenschaft. Das war eine dunkle Zeit. Und die Assyrer hatten die Politik gehabt, wenn sie Völker besiegt hatten, dann nahmen sie einen Teil der Menschen aus diesem Land und verpflanzten das irgendwo anders hin. Dort, wo man die Sprache nicht kannte, die Kultur nicht kannte, die Religionen nicht kannte. Man hat versucht, eine Vermischungspolitik zu machen, damit man die Völker ja möglichst schwach hält. Dass sie sich nicht vereinigen können, stark werden können und gegen Assyrien auftreten können. Für alle Besiegten bedeutete das Gebundenheit, Gefangenschaft und Dunkelheit. Und so wurde das Nordreich Israels versklavt. Und das Interessante ist auch, was in diesem Text auch erscheint. Durch das assyrische Weltreich wurden drei neue Provinzen in Israel geschaffen. Zum einen eine Provinz, die Megiddo hieß, das hier beschrieben wird, das Galiläa der Heiden. Die andere Provinz Duro, was den Weg am Meer beschreibt. Und die dritte Provinz Galatza, das das Land jenseits des Jordans beschreibt. Genau wie Jesaja gesagt hat. In 8,23 beschrieben. Und diese grausame Vorherrschaft der Assyrer sollte noch zur Zeit Jesu zu spüren sein. Denn diese gleichen Begriffe für diese Provinzen hat man auch so verwendet, noch zur Zeit Jesu. Wir finden das in den Evangelien beschrieben. Und das Erstaunliche ist doch, ihr Lieben, wo begann Jesus seinen Dienst? Im galiläischen Gebiet, am See von Genezareth. Andreas hat es schon gesagt, Dunkelheit brauchen wir nicht groß zu beschreiben. Wir haben 2 Jahre Corona erlebt. Wir sehen, was das mit unserer Gesellschaft macht. Wir sehen zum Teil, was das in den Gemeinden macht. Es spaltet die Gesellschaft. Wir wissen nicht, was aus dem Konflikt zwischen China und Amerika wird. Wir wissen nicht, was aus dem Brexit wird. Wir wissen nicht, ob irgendwann es doch mal knallt an der ukrainischen Grenze zwischen Russland und Europa oder Amerika. Das sind nur die großen Konflikte, die wir sehen und hören. Was wissen wir von dem Cyberkrieg, der abläuft, wo selbst ein Biden dieses Jahr gesagt hat, irgendwann knallt's, es wird so nicht weitergehen. Und wenn ein Präsident das schon öffentlich sagt, ihr Lieben, dann muss es ziemlich nah davor stehen. Wir wissen vieles gar nicht. Und das ist nur das Dunkle, was wir auf der großen Skala sehen. Was ist das Dunkle auf der kleinen Skala? Familienstress unterm Weihnachtsbaum hören wir jedes Jahr aufs Neue. Nicht wahr? Wie viele werden heute Abend sich einsam fühlen? Anstatt sich zu freuen, weinen. Und doch, sagt Jesaja, da ist ein Licht, das aufgeht. Ein Licht, das dämmert. Ein Licht, das was Neues schafft. Ein Licht, das Veränderung schafft. Egal wie dunkel es auch ist. Und das ist kein Licht, was ein Mensch schaffen kann. Es muss von außerhalb kommen. Wir schaffen das. Wir schaffen das nicht mit der Botschaft. Lasst uns alle an die Hände fassen und ein bisschen glücklicher sein und ein bisschen friedlicher miteinander. Und dann werden wir es schon schaffen. Das ist nicht Weihnachten. Dieses Licht muss von woanders herkommen. Und es begann mit Jesus, mit diesem Kind. Und wie ich schon sagte, am See von Genezareth, da wuchs Jesus auf. Und dort begann er seinen Dienst, im Galiläa der Heiden. Von wo Jesaja sagt, das Land, das im Finstern liegt. 700 Jahre im Voraus sprach Jesaja diese Prophezeiung aus. Und 700 Jahre später erfüllt sie sich. Wortwörtlich. So wie uns Matthäus beschreibt. Und genau hier, in diesem Gebiet, ist das Gebiet, wo Jesus zuerst auftritt. Wo er seine ersten Wunder tut. Wo er sein Licht leuchten lässt. Es ist da. Das Licht, von dem Jesaja sprach. Ihr Lieben, die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort. Das Licht ist gekommen. Und egal, was wir noch an Dunkelheit erleben werden, auch in unserer Welt, was nächstes Jahr auf uns zukommen wird, wir wissen es nicht. Wie es unsere Gesellschaft und vielleicht auch die Christenheit zerreißen wird, wir wissen es nicht. Aber das Licht ist dennoch da. Es verändert das Licht nicht. Das Licht verliert nicht seine Kraft. Weil es in Jesus liegt. Womit gibt das Kind der Hoffnung uns Hoffnung? Was bringt uns dieses Kind? Es bringt uns Licht in der Dunkelheit. Und egal, wo du vielleicht auch gerade dich in einer Dunkelheit spürst oder fühlst, dann darfst du wissen, diese Dunkelheit wird nicht das letzte Wort haben. Jesus ist stärker. Und da ist immer Hoffnung, wenn du mit ihm unterwegs bist. Und zweitens, wodurch gibt uns Jesus das Kind der Hoffnung, Hoffnung durch sein Licht, aber auch durch seine Verletzlichkeit. Durfte das heute Morgen in dem Gottesdienst auch im Altenheim mit benutzen, Ich denke, dass das eine großartige Botschaft auch ist, aber auch eine herausfordernde Botschaft. Wenn wir uns jetzt den Text weiter anschauen, die Verse 2 bis 6, in den ersten drei Versen, die Verse 2 bis 4, wird jetzt ein Kontrast beschrieben zu den dunklen Versen davor. Da heißt es dann, du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude vor dir und man wird sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr erdrückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihrer Treiber zerbrochen wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Merkt ihr was? Hier ist die Dunkelheit verschwunden. Sie ist weg. Auf einmal ist da Freude. Große Freude. Freiheit von Unterdrückung. Freiheit von Unterjochung. Aber warum? Warum ist da plötzlich mitten in der Dunkelheit und der Angst eine Antwort da? Und die Antwort lesen wir dann in Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Wie kann ein Kind, lass uns das mal über, wie kann ein Kind die Dunkelheit verschwinden lassen? Nur wenn dieses Kind niemand Geringeres ist als Gott selbst. Und das Erstaunliche ist, er kommt hilflos und schwach. Weihnachten, ihr Lieben, hat eine demütigende Seite. Und auch mit der müssen wir uns manchmal, müssen wir uns auch auseinandersetzen. Weihnachten ist demütigend. Warum? Weil Weihnachten bedeutet, dass ein kleines Kind das vollbringt, wozu die ganze Welt, die Nationen dieser Welt, die Mächtigen dieser Welt, die Führer dieser Welt, die Intellektuellen dieser Welt nie in der Lage waren. Nämlich einen Frieden zu bringen, der bleibt. Jesaja beginnt mit, ein Kind ist uns geboren. Das ist das Erste, was er sagt über den, der kommen soll. Er sagt nicht, ein Herrscher ist uns geboren. Natürlich wird er herrschen, aber er sagt, ein Kind ist uns geboren, das uns befreien soll. Gott kommt als ein Kind und nicht als leuchtende Erscheinung mit Fanfaren und Getösen, sodass wir Angst bekommen. Er kommt zerbrechlich, hilflos und legt sich in die Hände von Sündern. Eine sehr demütigende Seite von Weihnachten. Gott demütigt sich. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott demütigt sich in einem kleinen, hilflosen Kind und sagt, nur er kann retten. Und er wird retten. Und damit demütigt Gott uns. Wie? Nicht indem er sich gewaltig hinstellt und uns unterdrückt und zeigt, ich bin stärker als ihr. Sondern indem er sich selbst demütigt, indem er sich zuerst demütigt. Und warum macht Gott das? Um zu zeigen, wer er in Wahrheit ist. Um uns einzuladen, es ihm gleich zu tun. Und wie Demut aussehen kann. Jesus bringt das Licht der Hoffnung in diese Welt durch seine Verletzlichkeit, durch seine Verwundbarkeit. Dadurch haben wir Hoffnung, dadurch haben wir Mut, ihm zu begegnen, ihm zu vertrauen, weil er uns seine schwache und verletzliche Seite zeigt. damit auch wir unser wahres Selbst beginnen können zu offenbaren, ohne Angst zu haben und zu zeigen, wer wir in Wahrheit sind. Und unsere Zerbrochenheit zu zeigen und zu zeigen, dass wir Rettung brauchen. Das ist die Botschaft der Hoffnung zu Weihnachten. Durch das Kind der Hoffnung. Und ihr Lieben, wenn es stimmt, dass Jesus Christus, um zu uns kommen zu können, sich so demütigen musste, dann ist Weihnachten auch ein Ruf an uns, eine Herausforderung an uns, zu überlegen, wo muss es bei uns geschehen? Dann müssen wir das auch. Und ich fordere mich damit selbst heraus, aber vielleicht kann Weihnachten auch in dieser Hinsicht eine Herausforderung sein, indem wir jemand anderem einmal ein unverdientes Geschenk der Gnade zukommen lassen und ihm versuchen, dabei zu erklären, warum wir das eigentlich tun. Wie wäre das, wenn wir Gnade auf jemanden anwenden würden, der unser sprichwörtlicher Widersacher ist? Vielleicht ein verbitterter, unhöflicher Nachbar? Eine Kassiererin, die mich vielleicht hässlich oder unschön behandelt und nicht hilfsbereit ist? Ein Familienmitglied, das sich absichtlich und immer wieder verbal gegen dich und deinen Glauben wendet und dich öffentlich attackiert und sich lustig macht? Wäre das eine Herausforderung, sich jemanden vielleicht zu diesem Weihnachtsfest im Gebet zeigen zu lassen, wo Gott möchte, dass wir ihn mit Gnade überschütten, mit besonderer Freundlichkeit, auch wenn es uns schwerfällt. Und dann demjenigen zu erzählen, warum du das tust, weil du etwas von Gnade verstanden hast, von der Weihnachtsbotschaft, von dem Licht. Und wenn du das tust und dich versuchst zu erklären, dann pass auf, dass du nicht belehrend wirst oder zumindest nicht zu sehr belehrend. Sag diesem Menschen, dass du ihn schätzt oder was du an ihm schätzt. Und dann lass dieses Geschenk, diese Botschaft einfach mal ruhen. Das kann ein echter Lehrmeister sein, auf beiden Seiten sowas einzugehen, nicht wahr? Ein Lehrmeister für den Empfänger und für den Geber. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Amen.